Ja, dann begrüßen wir Sie ganz herzlich zu unserer Bibelstunde. Und ich stehe jetzt hier auf der Seite, weil da ist immer so eng, hin und her zu laufen. Es könnte ein Unglück geben, deswegen bin ich jetzt mal auf der Seite. Aber die Schwester Giselheid wird nachher sicherlich dort stehen. Und ich habe auch noch was erfahren, dass dieses Provisorium, dass man da immer noch alles sieht, das liegt daran, dass wir hier noch eine Elementenreihe zusätzlich erwarten und dann wird es abgedeckt. Also hat das auch noch seine Gründe. Ja, aber so viel mal das Allgemeine. Wir begrüßen Sie auch mit dem Wochenspruch von dieser Woche. Ein wunderbarer Vers aus Jeremia 17, Vers 14. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Und jeder hat bestimmt irgendwo etwas in seinem Herzen, wo er sich wünscht, berührt zu werden von Gottes Heil und Trost. Er tut es durch seine wunderbare Gnade und Liebe. Und wir singen jetzt ein erstes Lied aus dem Liederbuch, die Nummer 12. O Gott, dir sei Ehre. Nummer 12. Wir beten jetzt miteinander und ich möchte zuerst ein Gebet sprechen und anschließend beten wir das Vaterunser. Eine komische Reihenfolge, weil man es eigentlich immer am Schluss betet, aber das Thema von unserer Bibelstunde heute heißt, im Raum der Vaterliebe Gottes leben. Zu dem Vater, zu dem wir beten dürfen, zu dem wir kommen dürfen. Und was uns das Vater unser auch so deutlich macht, deswegen beten wir es jetzt gleich am Anfang, nachdem ich gebetet habe. Herr Jesus, danke, dass du uns den Weg zum Vater frei gemacht hast und dass wir um diese Vaterliebe wissen dürfen. Und wir bitten dich, dass du sie uns ganz neu groß machst und vor Augen stellst. Wir danken dir, dass du hier in unserer Mitte bist, dass du uns dein Wort schenkst. Und du hast gesagt, wo zwei oder drei versammelt sind in deinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen und du bist hier mitten unter uns. Hab von Herzen Dank für deine Gegenwart, für deine Treue, für dein Wort. Und hab auch Dank für dieses Gebet, das du uns geschenkt hast, das wir jetzt miteinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen jetzt noch ein Lied aus dem Liederbuch, die Nummer 75, die Strophe 1 und 3. Lied 75, die Strophen 1 und 3.
Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen zu dieser Bibelstunde. Leben im Raum der Vaterliebe Gottes. Ich möchte heute mit Ihnen einen einzigen Satz aus dem Johannesbrief betrachten. Und zwar 1. Johannes 2, Vers 14. Lasst es mich noch einmal sagen, Kinder, ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt. Lasst es mich noch einmal sagen, Kinder, ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt. Damals wie heute muss ja manches öfters gesagt werden. Vielleicht erinnern Sie sich noch an Ihre Kindheit, vielleicht auch als Eltern, wenn Sie es den Kindern, ich hab's dir doch schon mal gesagt, muss ich's dir noch mal sagen? So ist es wirklich. Nicht nur wir müssen Kindern etwas zwei- oder dreimal sagen, auch Gott muss uns oft manches mehrfach sagen. Also erlauben Sie mir, dass ich es heute auch noch mal sage. Kinder, ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt. Wir haben ja so als Kinder und Jugendliche und Erwachsene unsere Erfahrungen mit unserem irdischen Vater gemacht. Es waren ganz unterschiedliche Erkenntnisse, die wir im Lauf unseres Lebens gesammelt haben. Gute, verlässliche, vertrauensvolle Erlebnisse, aber auch Enttäuschungen und Verletzungen. Ich erinnere mich noch gut, dass ich als kleines Kind meinen Vater heiraten wollte. Also als Teenie wollte ich es nicht mehr. Da hatten wir dann eher andere Auseinandersetzungen. Aus all diesem hat sich ja unsere Vorstellung geprägt, wie ein Vater sein kann. Ganz zu schweigen von unserer Wunschvorstellung, wie unser Vater sein soll. Als ich im Religionsunterricht Kinder gefragt habe, welche Eigenschaften denn ein guter Vater haben soll, dann waren so Wörter wie Gerechtigkeit, Schutz, Zeit zum Spielen, Hilfestellung, die am häufigsten genannten Wörter. In der Seelsorge höre ich andere Schwerpunkte: Anerkennung, Liebe, Wertschätzung. Wenn wir aufgrund unserer Erfahrungen oder vielleicht sogar fehlender Erfahrungen, weil mancher vaterlos aufgewachsen ist, nun auf Gott schließen, stimmt unser Gottesbild vorne und hinten nicht. Fragen wir also Gott selbst und sein Wort, auch im Bewusstsein, dass unsere Vatererfahrungen da auch immer wieder mitschwingen. So schreibt Paulus in Epheser 3, ich kann nur meine Knie beugen vor Gott, dem Vater von allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Ich bete, dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Also Paulus betet hier nicht und sagt, lieber Vater im Himmel, schenk uns auch allen ein ganz schönes, problemfreies Leben. Sondern er sagt, unser neuer Mensch, der innere Mensch, das Leben aus Christus, das benötigt die Stärkung. Das brauchen wir durch die Kraft des Heiligen Geistes. Durch diese Kraft ein wahrhaftiges, aufrichtiges, ehrliches Leben zu führen. Denn, das müssen wir doch auch zugeben, als Christen stehen wir immer in der Gefahr von Scheinheiligkeit, weil wir wissen, wie wir sein sollen und wir sind es nicht. In Kapitel 4 des ersten Johannesbriefes, da lesen wir, Gott ist Liebe. Also der Vater, der Sohn und der Heilige Geist ist Liebe. Gott definiert durch seinen Charakter und durch sein Wesen, was Liebe ist. Timothy Keller beschreibt das Wesen der Liebe innerhalb der Dreieinigkeit so. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist drehen sich jeder um den anderen. Sie verehren die jeweils anderen und dienen ihnen. Und weil Vater, Sohn und Heiliger Geist einander diese verherrlichende Liebe geben, ist Gott unendlich und zutiefst glücklich. Und er zitiert den amerikanischen Theologen Cornelius Plantinga, die Personen innerhalb Gottes erhöhen einander, haben Gemeinschaft miteinander und beugen sich einander. Jede der göttlichen Personen hat die beiden anderen im Zentrum ihres Seins. Gottes Inneres fließt daher über von Wertschätzung für andere. Das kennen wir auch aus verschiedenen Bibeltexten, wo Gott Jesus verherrlicht, Jesus als Sohn den Vater verherrlicht, der Heilige Geist, den Sohn, offenbart und verherrlicht. Und so wünscht sich Gott, dass seine Liebe in unserem Leben auch Raum gewinnt. Gottes Kraft und Stärke soll sich ja in unserem Leben auswirken. Und wie zeigt sich das jetzt angesichts dieser Eigenschaft von Gottes Liebeswesensart? Ich möchte uns dazu aus Philipper 2 ein paar Verse lesen. Da schreibt Paulus: Weder Neid noch blinder Ehrgeiz sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, denkt von euch selbst gering und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht immer zuerst an euch, sondern kümmert und sorgt euch um die anderen. Orientiert euch an Jesus Christus. Obwohl er Gott in allem gleich war und Anteil an Gottes Herrschaft hatte, bestand er nicht auf seinen Vorrechten. Er erniedrigte sich selbst. Also dieses den anderen im Blick haben und nicht uns selbst ist Wesen, Charakter der Liebe Gottes. Während wir Menschen in unserer Liebe immer auch uns selbst meinen, auch Eltern lieben in den Kindern zum Teil sich selbst, kennt nur Gott die absolute, sich hingebende und aufopfernde selbstlose Liebe, die sogar bereit ist, für den Feind das Leben zu lassen. Also wenn Jesus uns Gott als Vater vorstellt, dann nimmt er uns mit hinein in einen absoluten Raum der Liebe. Und in dem dürfen wir leben, in der Liebe des vollkommenen Vaters. Jesus selbst hat diese Liebe erfahren. Und wir wissen, dass sie durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen ist. Es geht nie um unsere Anstrengung, sondern dass wir Gottes Liebe Raum geben. Jesus war ja ganz Mensch und er brauchte auch diesen Zuspruch der Liebe Gottes. Ich erinnere an zwei Sätze in der Bibel. Während der Taufe öffnet sich der Himmel und eine Stimme sagt: Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Bevor also Jesus vom Heiligen Geist in die Wüste der Versuchung geführt wird, bekommt er die Zusicherung: Du bist mein geliebter Sohn. Ich weiß jetzt nicht, in welchen persönlichen Umständen Sie sich befinden. Es gibt ja immer wieder Situationen, wo wir meinen, und das soll Gottes Liebe sein. Aber dann denken Sie dran, auch Jesus wurde in die Wüste der Versuchung geführt und hört vorher das Wort: Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Eine Stimme kam aus der Wolke, als Jesus verklärt wurde, die sagte: Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Diese beiden Sätze sind uns überliefert. Ich bin aber überzeugt, dass Gott als Vater seinen Sohn immer wieder so gestärkt hat. Diese Liebe des Vaters gilt uns genauso. Jesus selbst sagt es: Der Vater selbst hat euch lieb. Der Vater selbst hat dich lieb. Ich weiß nicht, was Sie heute mitnehmen aus der Bibelstunde, aber bitte diesen einen Satz: Der Vater selbst hat dich lieb. Und was bedeutet das jetzt, in diesem Raum der Vaterliebe zu leben? Dazu ein paar Ausführungen. Zuerst Zugehörigkeit. Die Individualpsychologie nach Alfred Adler nennt den Wunsch nach Zugehörigkeit den stärksten sozialen Wunsch, den wir haben. Wir möchten zu jemandem gehören, zu einer Familie, zu einer Gruppe, zu einer Gemeinde. Und manch einer hat einen hohen Preis dafür gezahlt und sich selbst aufgegeben, nur um irgendwo dazuzugehören, und hat eigene Werte dabei über Bord geworfen. Jeder Mensch möchte ein Zuhause, möchte irgendwo beheimatet sein. Unser himmlischer Vater hat alles getan, damit wir zu ihm gehören. Seht, schreibt Johannes im 3. Kapitel, was für eine Liebe unser himmlischer Vater uns geschenkt hat, nämlich, dass wir seine Kinder genannt werden. Und das sind wir auch. Doch die Menschen dieser Welt kennen Gott nicht und verstehen auch nicht, dass wir seine Kinder sind. Also vor mir sitzen jetzt lauter Himmelskinder. Es ist schön, sie zu sehen als Kind Gottes, als Himmelskind, mit einer himmlischen Zukunft. Hans Brandenburg schreibt, es bleibt das Wunder der Erwählung und das Wesen der Gnade, dass Gott nicht handelt nach Verdienst und Würde des Menschen. Es bleibt das Erstaunlichste an der Liebe Gottes, dass sie unbestechlich ist, weil ich dich lieb habe. Das ist der Grund der Heilsgeschichte, weil ich dich lieb habe. Aus Liebe ehrt Gott den Ehrlosen und achtet das Wertlose hoch, um ihm neue Ehre und unvergänglichen Wert zu schenken. Aus Liebe ehrt Gott den Ehrlosen und achtet das Wertlose hoch, um ihm neue Ehre und unvergänglichen Wert zu schenken. Das gilt allen Kranken, allen Schwachen, allen Verirrten. Unser himmlischer Vater schenkt uns eben diese Zugehörigkeit, die über den Tod hinausgeht. Und ich erinnere an das bekannte Wort, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Teufel, noch irgendeine Macht. Jesus stärkt uns mit seiner Zusage, ich schenke ihnen das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Niemand wird sie mir entreißen, denn der Vater hat sie mir gegeben und er ist mächtiger als alles andere. Und niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Der Vater und ich sind eins. Ein zweites. Als Kinder Gottes stehen wir unter seinem himmlischen Schutz. Der uns behütet, schläft nicht. Ich finde das sehr trostreich. Also ich schlafe selten durch. Und dann zu wissen, Gott schläft nicht, der ist jetzt da, kann mit ihm reden. In einem Kinderlied heißt es, an der Hand unseres Gottes zu gehen, das ist schön, das macht stark. An der Hand unseres Gottes zu gehen, das gibt Mut und Sicherheit. Schutz und Sicherheit sind für uns verständlicherweise hohe Werte. Davon profitieren die Versicherungen. 2018 zählte man in Deutschland 528 Versicherungsunternehmen. Und mehr als 2000 Euro soll jeder Bundesbürger laut der Verbraucherzentrale im Durchschnitt pro Jahr für Versicherungen ausgeben. Wir sichern unser Leben nach allen möglichen Richtungen ab, aber wir wissen auch, letzten Endes ist es keine letzte Sicherheit. Und das mussten wir ja nun in den letzten Jahren sehr deutlich merken. Schutz und Sicherheit, die unser himmlischer Vater uns gibt, hat eine andere Qualität als die Versicherungen oder ein Bodyguard oder kluge politische Entscheidungen uns geben können. Und das hat auch schon Martin Luther gewusst und er dichtete das uns bekannte Lied, ein feste Burg ist unser Gott, das wir jetzt miteinander singen. Seite 311. Martin Luther dichtete es als Trotzlied gegen alle feindlichen Angriffe und in unsicheren Zeiten. 311. Wir singen alle Strophen.
Thank you.
Tja, das singt sich so leicht, ne? Nehmen Sie den Leib, gut er Kind und Weib, lass fahren dahin, Sie haben's kein Gewinn. Wir wissen, das geht dann wirklich durch Leid und auch dazu muss man dann immer wieder ein Ja finden. Aber der Personenschutz unseres himmlischen Vaters umfasst eben mehr als ein gesichertes Leben. Es geht um sein Reich und um die Ewigkeit. Vor kurzem ist Bruder Andrew gestorben, der Spion Gottes, der Bibelschmuggler. Und er hat einen Satz geprägt, er tat, was er nicht konnte. Also alles, was er getan hat, konnte er nicht aus eigener Kraft. Und wenn Gott uns viele irdischen Sicherheiten nimmt, hilft er uns auch, damit klarzukommen. Ich habe nämlich manchmal schon den Eindruck und hinterfrage mich da auch selbst, dass wir Christen in der westlichen Welt sehr darauf bedacht sind, unser kleines Leben und unseren Besitz zu sichern und zu schützen. So, als ob wir keinen himmlischen Vater hätten. Und sind wenig risikofreudig im Gegensatz zu vielen Christen in den Ländern, wo Verfolgung droht. Die schützende und rettende Vaterliebe ging so weit, dass er seinen eigenen Sohn für uns opferte. Und so schreibt Michael Herbst in seinem Buch Lebendig, Jesus ist die einzige Liebeserklärung Gottes, mit der er uns anredet. Wenn wir Jesus betrachten, dann hören wir, wie alles ruft, das ist mein letztes Wort, meine Hingabe, mein Dienst, mein Opfer, meine Liebeserklärung, mein entscheidender Wille. Jesus ist Botschaft in Person, leibgewordenes Wort, verkörperte Rede, Gottes schönstes Gedicht, seine Anrede mitten in unser Herz. Das erlebte auch ein Medizinmann im indischen Dschungel. Dort gibt es ein kleines Dorf namens Duguda. Und Vinhu, der Medizinmann des Dorfes, der hatte sogar Kinder geopfert und ob Kinderopfer verlangt, um die Geister gnädig zu stimmen. Prakash, Evangelist der Netanya-Kirche, kann über den Leseunterricht Kinder und zunehmend auch Erwachsene mit dem Gott der Bibel bekannt machen. Der Medizinmann hat eine 9-jährige Tochter, die schwer erkrankt. Alle Naturheilmittel und die Beschwörungen der Geister helfen nicht. Er kommt zu Prakash. Sie wird sterben. Unsere Geister haben keine Macht. Auch keine Medizin hilft. Kann dein Gott Jesus helfen? Fleht er Prakash an. Prakash betet über dem Mädchen. Der verzweifelte Vater schluchzt, du hast doch so viele Geschichten erzählt aus deinem heiligen Buch, wie dein Gott Jesus geheilt hat. Aber das Mädchen stirbt. Der Medizinmann trägt seine tote Tochter aus der Schulhütte und verschwindet im Dschungel. 5 Tage bleibt er weg. Prakash ist überzeugt, wenn der Medizinmann wiederkommt, kann er nicht mehr in Duguda bleiben. Er wird ihn fortjagen. Fragen quälen ihn. Warum hat Jesus nicht geholfen? Es wäre doch so eine gute Gelegenheit gewesen, seine Macht zu zeigen und so die Dörfler zu gewinnen. Doch Jesus handelt anders. Vinhu kommt zurück aus dem Dschungel. Die Leute weichen ihm scheu aus. Er geht zielstrebig auf die Schulhütte zu. Prakash erschrickt, als er eintritt. Die Kinder ziehen sich in eine Ecke zurück. Prediger, sagt Vinhu, ich weiß jetzt, was dein Gott für Schmerzen hatte. Er hat seinen Sohn verloren, in den Tod gegeben. Wie muss er gelitten haben? Ich habe meine Tochter verloren. Noch nie habe ich solche Schmerzen gehabt. Ich will mehr wissen von deinem Gott. Prakash staunt. Jesus hat am Herzen des Medizinmannes gewirkt. Er gibt im biblischen Unterricht und nach 6 Monaten lässt sich Vinhu taufen. In Duguda gibt es seitdem eine christliche Gemeinde. Nie mehr werden wir Kinder opfern. Gott hat seinen Sohn geopfert. Das genügt. In der Tiefe seines Schmerzes um seine Tochter hat Winhu, sein neuer Name ist David, das Evangelium von der Rettung durch Jesus ergriffen. Wir sind wirklich teuer erkauft. Und sind wir uns auch dessen immer wieder bewusst, was es Gott, dem Vater, gekostet hat? Dann muss es doch auch an unserem Leben ablesbar sein, dass wir Kinder des Lichts sind, wie Paulus in Epheser 5 ermahnt. Ihr könnt sicher sein, dass kein unzüchtiger, unreiner oder habgieriger Mensch je das Reich Christi und Gottes miterben wird. Denn ein Habgieriger ist nur ein Götzendiener, der weltliche Dinge anbetet. Auch wenn es früher in euch finster ward, seid ihr jetzt vom Licht des Herrn erfüllt, lebt nun auch als Kinder des Lichts. Denn dieses Licht in euch bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Findet heraus, was dem Herrn Freude macht. Ja, und was erfreut unseren himmlischen Vater? Jesus sagt dies in Lukas 6, Vers 33. Ist es etwas Besonderes, denen Gutes zu tun, die auch zu euch gut sind? Das können auch Menschen, die Gott ablehnen. Und was ist schon dabei, Leuten Geld zu leihen, von denen man genau weiß, dass sie es zurückzahlen? Dazu braucht man nichts von Gott zu wissen. Ihr aber sollt eure Feinde lieben und den Menschen Gutes tun. Ihr sollt anderen etwas leihen, ohne es zurückzuerwarten. Dann werdet ihr reich belohnt werden. Ihr werdet Kinder des Höchsten sein, denn auch er ist gütig zu Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Unser himmlischer Vater ist gleichzeitig der allmächtige und allgegenwärtige Gott, der größer ist als alles und deshalb jeden Augenblick unser Leben bewahren kann. Aber aus der Ewigkeitsperspektive gesehen leben wir in einer gottfeindlichen Welt. Und so gehören Not und Leid zu unserer Realität. Jesus hat es gesagt, dass wir damit rechnen müssen. Und wer das ausblendet, wird enttäuscht werden. Ich weiß nicht, wie viele Engel Gottes schon unser Leben beschützt haben, ohne dass wir es wussten. Und in wie vielen Versuchungen sein Heiliger Geist uns Schützenhilfe gegeben hat, damit wir nicht vom Glauben abfallen. Und wie viel Bewahrung wir durch die Fürbitte unseres Herrn Jesus erleben durften. Wenn ich dazu die Bibelstellen lese, habe ich den Eindruck, dass Gott als Vater seine himmlischen Bodyguards unentwegt arbeiten lässt und gleichzeitig die Dreieinigkeit alles daran setzt, uns Menschen bis in alle Ewigkeit zu retten und durchzubringen. Und dazu gehört nun ein drittes. Der Vater erzieht uns und er ist besorgt um uns. Jesus, der den himmlischen Vater besser kennt als wir, sagt eindeutig: Mach dir keine Sorgen. Ich hoffe, dass Sie es heute gemacht haben. Mach dir keine Sorgen. Euer Vater weiß, was ihr benötigt. Wir sollen unsere Kräfte und unsere Gebete, unsere Sorge vorrangig auf Gottes Reich konzentrieren. Alles andere wird uns zufallen. Aber trotz dieser Zusage erleben wir ja Engpässe, Nöte, Herausforderungen. Und das scheint ja irgendwie manchmal nicht mit der Wirklichkeit unseres Lebens zusammenzupassen. Die Fürsorge unseres Vaters und das, was wir im Alltag erleben, das scheint irgendwie nicht zu klappen. Paulus kannte viele lebensbedrohliche Situationen, wenn er an die Korinther schreibt, und jetzt hören Sie mal den Anfang, gelobt sei Gott. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist der barmherzige Vater, der Gott, von dem aller Trost kommt. In allen Schwierigkeiten ermutigt er uns und steht uns bei, sodass wir auch andere trösten können, die wegen ihres Glaubens angefeindet werden. Wir ermutigen sie, wie Gott uns ermutigt hat. Weil wir Christus gehören und ihm dienen, müssen wir viel leiden. Aber in ebenso reichem Maße erfahren wir auch seine Hilfe. Also er sagt nicht, der Vater hat nicht aufgepasst, sondern er sagt, gelobt sei Gott, der Vater Jesu Christi. Im Raum der leidenden Liebe Gottes um diese Welt, da fließen die Widersprüche von Fürsorge und Not zusammen und sie münden in den Strom väterlicher Barmherzigkeit. Im Raum der leidenden Liebe Gottes um diese Welt fließen die Widersprüche von Fürsorge und Not zusammen und münden in den Strom väterlicher Barmherzigkeit. Und wer seine Kinder liebt, erzieht sie. Ein Schlüsselvers ist für mich der Hebräer 5, Vers 8. Obwohl Jesus der Sohn Gottes war, lernte er doch durch sein Leiden gehorsam zu sein. Also Jesus musste auch gehorsam im Leiden lernen. Dieses Ja zu dem Erlösungsweg, den der Vater bestimmt hatte. Obwohl Jesus selbst immer wieder sagte, dass er freiwillig diesen Weg geht und einverstanden ist. Unser neues Leben als Kinder Gottes sind immer Lernwege der Erziehung durch unseren himmlischen Vater. Wir können genauso wenig wie Jesus im Voraus gehorsam sein. Wir können generell sagen, dass wir gerne unser Leben lang Gottes Willen tun wollen und müssen es doch täglich neu einüben. Gehorsam, echter Gehorsam, ist immer Ausdruck von Vertrauen und Liebe in die Weisheit eines allmächtigen Vaters, aber nicht Gehorsam aus Angst vor Strafe, wie das manchmal so bei den Irdischen ist. Ich weiß, ich habe als Kind deshalb manches heimlich gemacht, Sie vielleicht auch, gell? Nicht immer schenkt Gott uns Erklärungen und Einsicht, sondern er erwartet Vertrauen. Er hat mit Jesus im Garten Gethsemane keine Diskussion geführt über neue Erlösungswege. Er hat ihn gestärkt für den Gehorsamsweg zum Kreuz. Oswald Sanders zitiert in seinem Buch von der Freude des vertrauten Umgangs mit Gott den Prediger Samuel Chadwick. Wir werden durch die Tat Gottes bewegt. Die Allwissenheit hält keine Beratung ab. Die unendliche Vollmacht Gottes lässt keinen Raum für Kompromisse. Die ewige Liebe bietet keine Erklärungen an. Der Herr erwartet, dass man ihm vertraut. Er stört unser Leben absichtlich. Menschliches Übereinkommen werden dabei missachtet. Familienbindungen ignoriert. Berufliche Vorhaben auf die Seite gestellt. Wir werden niemals gefragt, ob es uns auch passt. Weder als Christen sind wir einsichtig, so wenig, wie wir es vielleicht als Kinder waren, wenn die Eltern uns ermahnt haben. Und manchmal braucht es dann praktische Konsequenzen, damit wir auch als Kinder Gottes nicht vom Kurs abkommen. Wenn Gott euch nicht zurechtweist, wie er es doch bei allen Menschen tut, dann heißt das, dass wir nicht seine rechtmäßigen Kinder sind. Unsere leiblichen Väter erzogen uns mit Strafe und wir hatten trotzdem Achtung vor ihnen. Sollten wir uns da nicht umso bereitwilliger der Erziehung unseres himmlischen Vaters unterordnen, damit wir leben? Unsere leiblichen Väter haben uns eine Zeit lang erzogen, so gut sie es konnten, aber Gottes Erziehung ist immer richtig und gut für uns, weil sie bedeutet, dass wir Anteil an seiner Heiligkeit erhalten. Keine Strafe ist angenehm und während wir sie erleiden, ist es immer schmerzlich. Doch danach werden diejenigen, die auf diese Weise geformt werden, inneren Frieden und ein Leben in der Gerechtigkeit gewinnen. Aus Hebräer 12. Der Vater selbst hat dich lieb. Ich fasse zusammen. Gott ist ein vollkommener Vater, der unsere Vorstellungen von Vaterschaft sprengt. Sein Charakter, sein Wesen ist an Jesus Christus ablesbar. Ich und der Vater sind eins. Der himmlische Vater hat alles getan, damit wir, damit du ein ewiges Zuhause haben, Heimat und die Möglichkeit, im Raum seiner Liebe jetzt schon zu leben. Er beschützt uns nicht vor jeder Not, auch nicht vor Leid. Aber als Vater der Barmherzigkeit lässt er uns nie allein, tröstet uns und hilft uns durch. Wir bleiben in seiner guten Hand. Und er erzieht uns. Ja, er straft auch, um uns zu stärken und zu heiligen, damit wir als Kinder des Lichts in dieser Welt seine Zeugen sind und Gottes Reich kommen kann. Ich bete, dass er euch zu seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. So wollen wir jetzt miteinander singen und beten. O lasst uns mit Jauchzen erheben, Lied 55, die Strophen 1, 2, 4 bis 6. Lied 55, O lasst uns mit Jauchzen erheben, 1, 2, 4 bis 6. Und Folgendes möchte ich jetzt uns noch weitergeben. Nächste Sonntag hält Schwester Renate Wiegand die Bibelstunde. Am 13. November ist Mutterhaustag, schon mal so zum Vormerken, da gibt es dann keine Bibelstunde. Draußen gibt es Geburtstagsgrüße für alle, die im September und Oktober Geburtstag hatten und noch haben. Und ich möchte gerne noch an unser 12. Seminartag hier in Aidlingen erinnern, am Samstag, den 26. November. mit drei Angeboten, einmal mit Schwester Heidemarie Führer von der Schwäbischen Alb bis zum Hindukusch, Trauernden hilfreich begegnen, ein Seminar, wo es darum geht, mit Trauern haben wir immer wieder zu tun, manchmal ist man so unsicher, dass die Unsicherheit genommen wird oder auch selbst für sich zu begreifen, wie geht eigentlich Trauer? Welche Phasen gibt es? Welche Aufgaben sind da zu bewältigen? Und dann noch das dritte Seminar für die Praktiker unter uns, die gerne filzen, mit Simone Blasche, Filzen für den Advent. Laden Sie ein, kommen Sie selbst, nehmen Sie noch Flyers mit. Dann möchte ich uns noch unter Gottes Segen stellen. Wer mag, kann dazu aufstehen. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr zeige dir seine Liebe und lasse sein Angesicht voller Zuneigung über dir leuchten. Er erhebe sein Angesicht über dich und halte dich fest in der Freude und in dem Frieden seiner Gemeinschaft. Amen. Ich wünsche Ihnen, wolltest du noch was sagen? Okay, also nächsten Sonntag wiederkommen, dann kommt es nächsten Sonntag. Einen gesegneten Sonntag, eine gesegnete Woche und nicht vergessen, der Vater selbst hat euch lieb.